da sind wir wieder.
Soll's anfangen? Ernsthaft? Ja,
das ist, wenn wir Sonntagnachmittags aufnehmen, ist das das Anfangsgeräusch. Ich habe mich gerade durch, du hast es ja schon etwas vor ein paar Tagen hinter dich gebracht, aber ich habe mich gerade durch 2 Stunden anstrengende Gewalt, Sex und Nacktheit geprügelt. Obwohl ich gleichzeitig eine intensive Wochenendstimmung habe. Weißt du, wenn man so an einem Montag oder Dienstagabend nach der Arbeit sich sowas reintut, dann ist es noch im Flow. So war es ja den ganzen Tag, Gewalt, Sex und Nacktheit, wenn man normal arbeitet. Aber am Wochenende trifft es mich unerwartet. Aber erstmal, hallo ihr da draußen.
Hallo.
Und genau, Frieda, dich wollte ich gerade, aber komm ruhig rein, wann immer es dir passt.
Wer ist da?
Ja. Du hast ja von der Meisterin gelernt, der Meisterin des Unterbrechens. Wir treffen uns hier heute wieder gemeinsam in unserer kleinen Ohrenrunde. Und zwar zur Folge 6 der ersten Staffel Game of Thrones.
Yay!
Ist das richtig?
Ist richtig.
Gut. Ach, gut. Immer die leichte Panik, die falschen Folgen zu gucken.
Nein, das stimmt. Auch süß, du hast mich ja vorher nochmal gefragt, welche Folgen wir gucken müssen, anstatt einfach zu gucken, welche Folgen wir veröffentlicht haben.
Das ist mein ständiges Bedürfnis nach Kontakt und Aufmerksamkeit.
Oh, bisschen niedlich. Ich will an einer Stelle, erstmal an einer Stelle, also an dieser.
Ja, die wäre ganz gut jetzt gerade.
Kurz sagen, sorry, dass wir gesagt haben, wir machen keine Sommerpause. Wir wollten auch keine machen. So. Aber uns hat das Urlaub machen und krank sein in Marias Fall und faul sein in meinem Fall etwas überrannt.
Ja.
Aber wir sind wieder da.
Ja. Hallo.
War gar nicht so schlimm.
Nee. Ach so, ich meine, weißt du, man verspricht immer so viel, auch mit Philipp im Themenwechsel. Ja, ab jetzt machen wir es regelmäßiger. Manchmal klappt es halt nicht. Wir haben halt alle viel zu tun. Aber worauf ihr euch verlassen könnt, dass wir es echt immer machen, wenn es dann geht. Also so, das ist schon immer Prio.
Sobald es geht.
Genau. Und bei mir war es jetzt so, 2 Wochen waren Urlaub und die hatten wir irgendwie eingeplant. Aber danach.
Ja, aber wir dachten aber trotzdem, dass wir das irgendwie noch hinkriegen zwischendrin irgendwie.
Ich weiß auch nicht warum, was uns da geritten hat. Das Ding ist halt, wir haben uns ja gesehen.
Yeah.
Ich war ja in Köln zur Gamescom. Und ich glaube, wir hatten auch wieder mal die irrige Annahme, dass das dann vielleicht machen. Aber wenn wir uns schon mal sehen, wollen wir es dann doch immer lieber privat halten.
Ja.
Weil wir sehen uns ja nicht so oft. Naja, auf jeden Fall, ich sehe gerade, ich bin sehr leise. Ich drehe mich mal ein bisschen höher und das wirst du dann merken, wenn ich dir die Spur schicke.
Cool.
Nee, ich gleiche die dann noch an. Auf jeden Fall, genau, und dann war ich noch 2 Wochen irgendwie so weg, dass es verplant war, also nicht damit gerechnet und dann bin ich krank geworden. Und ich bin jetzt auch noch so ein bisschen schniefig, also wird nachher noch drüber zu nasalen sein und zu näseln. Nasalen.
Ich bin heute übrigens sehr, sehr müde. Das heißt, wir sind heute quasi das Dreamteam des Podcastens.
Frieda hat heute die berühmte Eintagesfliege des Krankseins sich an Land gezogen. Den Kater.
Einfach. Ich bin vor allem, das Schlimme ist, ich
vor
bin nicht
noch
mal
ganz,
so richtig
was ist denn die Eintagesfliege? Die Eintagsfliege. Heute ist irgendwie
das
mein
wird,
Gehirn. Ja?
Das wird noch. Wir quatschen
wir
uns jetzt warm
uns da
und dann.
Rein. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Du hast.
Ach, nö,
wir sind. Was?
Ich bin gar nicht so verkatert. Ich bin hauptsächlich müde, weil ich irgendwie um 4 geschlafen habe und das erste Mal um 8 wieder wach war und dann irgendwie nur noch so vor mich hingenickert habe.
Verstehe.
Und ich bin echt einfach zu alt für den Scheiß.
Du, ich war um 11 im Bett und hab dann um 12 passiv-aggressiv sehr laut das Fenster zugemacht, weil davor Leute standen im Hof und laut gequatscht haben.
Riesenfrechheit.
Ja. Und dann habe ich aber durchgeschlafen bis heute früh. Das ist der einzige Vorteil in meiner ausklingenden Krankheit, dass ich jede Nacht schlafe, als wäre es meine letzte. So, Folge 6. Ich habe einen neuen Erzfeind.
Ui.
Netzfuß. Was viele von euch nicht wissen,
Netzfuß.
Ich hasse Füße. Füße sind das Schlimmste für mich. Und die ersten 5 bis 7 Minuten ist netznackter Fuß sehr prominent zu sehen. Als würde es nicht schon genug stören, dass der die ganze Zeit so schwitzt und trotzdem so dick angezogen ist. Aber dass sie dann auch noch diesen schwitzenden Fuß mir die ganze Zeit ins Gesicht halten müssen werden. Ich habe inhaltlich sehr wenig mitbekommen und habe teilweise einfach weggeguckt und nur gehört. Das wollte ich nur mal sagen. Mein neuer Erzfeind ist Netzfuß. Letzte Woche war es noch meine Mittelohrentzündung. Aber die habe ich gekillt. Ob ich Netzfuß kille, bei seiner Dummheit wird der Milder wohl zuvorkommen.
Was ist denn die erste Szene? Das
wie heißt
ist
denn die Folge, Frieda? Wie heißt die Folge? Wie viele Punkte hat die auf IMDb?
Ach je, bin ich schlecht vorbereitet. Ich guck das mal kurz nach.
Alter, Vater, das klingt vor allem, als würdest du irgendwo hingehen, in den Keller oder was? Wo hast du diese Notiz, Frieda?
Ich muss an meine Tastatur und ach, egal. Warte. Ich habe die Notiz gar nicht gemacht, so schlecht bin ich vorbereitet. Ich heiße, ich gucke das jetzt live nach.
Ja, verstehe.
Die Folge heißt Eine goldene Krone. Also auf Englisch heißt sie A Golden Crown, ich nehme an, die heißt auch ungefähr so auf Deutsch und hat 9,1 auf IMDb.
Okay.
Also nochmal ein kleiner Anstieg von der 9,0. Und Regie führt Daniel Minahan, habe ich noch nie gehört. Hat True Blood gemacht und Marco Polo, Newsroom eine Folge. Also so ein Serienonkel. Ach, und guck mal, Grey's Anatomy hat da 5 Folgen gemacht.
Hey.
Das sind ja die besten Credits.
Ja. Naja, es war sehr dramatisch.
Ah, Deadwood. Oh, Deadwood hat da 4 Folgen gemacht. Naja, also der Mann weiß auch ein bisschen, was er macht.
Hm.
Jetzt kannst du.
Dann wollte ich noch, ich weiß nicht, hast du unsere E-Mails gecheckt? Hat uns jemand geschrieben?
Ach, wir hatten eine ganz tolle lange Nachricht auf Facebook.
Ja, fällt die habe ich gerade offen.
Ja, na, das ist ja super. Ich glaube, E-Mails haben wir nicht.
Ah ja, okay, weil ich habe nämlich schon wieder also das Passwort vergessen, beziehungsweise dachte ich wüsste es, aber ich bin nicht
reingekommen. Ja, ich musste das Passwort ändern, weil wir da irgendwie...
Okay.
Ich kriege gerade ein Foto.
So lustig, dass ich das am Anfang ewig nicht hatte, du mir dann irgendwann zögerlich gegeben hast und jetzt wieder geändert hast.
Ich
vermute da eine kleine Verschwörungssituation.
Nein, wir hatten irgendwie einen Zugriff auf unsere E-Mails, der nicht von uns war und deswegen musste ich das.
Na, das war bestimmt ich. Da kam bestimmt so eine Meldung, dass irgendwer von bla 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 und dann war es war bestimmt ich, als ich mich das erste Mal eingeloggt habe.
Na.
Ich habe die E-Mail ja gesehen. Dachte, naja, du wirst ja schon verstehen, dass ich das bin.
Blockierten Anmeldeversuch überprüfen.
Ja, das bin ich. Und zwar, wenn ich versuche, das auf meinem Outlook einzurichten. Weil Outlook immer
eine weniger sichere App bist du. Okay, alles klar.
Ich bin eine weniger sichere App. Aber egal. So.
So.
Ich lese mal die Nachricht vor von Alter Tobi.
Yes.
Weiß jetzt nicht, inwiefern das auf sein tatsächliches Alter zurückzuführen ist. Oder ob Alter sein Vorname und sein Nachname Tobi ist. Wir werden es nie erfahren. Hallo, liebe Leute. Nee, hey, liebe Leute. Ich paraphrasiere hier. Cooler neuer Podcast. Der Mobscast wird mir zwar fehlen. Wir uns auch, aber man muss mit der Zeit gehen, nicht? Aber so bekomme ich wenigstens die Chance, nach einem Durchgang mit Buch und dann mit Serie endlich auch wirklich alles zu raffen. Na, da würde ich ja noch vorsichtig sein, wenn sich das auf unseren Podcast bezieht. Unfassbar, was man alles so vergisst oder übersieht.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Ich wollte jedenfalls auch noch meinen Senf zur Kingslayer-Diskussion dazugeben. Sorry, bin noch nicht bei der aktuellen Folge. Ich hoffe, ihr habt das noch nicht breitgetreten. Also ganz ehrlich, da gibt's bei uns ja keine Grenzen. So wie ich das verstanden habe, weiß fast niemand, dass der Mad King die Stadt abfackeln wollte und Jaime sie gerettet hat. In meinen Augen wird er einfach nur von allen geduldet. Gleichzeitig aber auch wegen der Kings, gleichzeitig aber auch wegen der Kingslayerei verachtet, weil er halt Onkel des Königs ist. Kingslayern wird nicht verziehen, weil er ultimativer Vertrauensbruch. Nur kann halt niemand was dagegen machen, weil Familie, finde ich gar nicht so unlogisch. Alles Liebe und macht weiter so, Tobi.
Ja, finde ich auch logisch. Und ich glaube, das kommt in der nächsten Folge, ich glaube in Folge 7 kommt das, auch nochmal zur Sprache, als er mit Tywin darüber spricht, oder Tywin mit ihm darüber spricht. Und ich glaube, es kommt auch raus, dass an irgendeinem Punkt in einer dieser beiden Folgen, in dieser oder der nächsten, sagt Robert auch, er kann halt nichts machen, weil irgendwie er den Lannisters so viel Geld schuldet.
Naja, das kommt jetzt direkt die erste Szene der Folge.
Ja, sehr gut. Ich meine mich doch dunkel an sowas erinnert zu haben.
Oder es war ein perfide geplanter, perfekter Einstieg.
Ja, total perfide, aber
auf jeden Fall danke Tobi.
Weniger perfekt.
Ja. Aber ich frage mich ja trotzdem, warum erzählt er denn den Leuten nicht, dass der das alles abbrennen wollte?
Keine Ahnung. Und
keine gute Presseabteilung, der Jamie. Wie Obama.
Was?
Obama hat auch so viel Gutes gemacht und alle, aber er hinterlässt so das Gefühl, dass er gar nicht so viel umgesetzt hat. Aber es ist irgendwie halt keine besonders gute Presseabteilung.
Okay.
So, das mal dazu. Okay, fangen wir doch mal an.
Ja, fang mal vorne an.
Erste Szene ist in Nets Schlafzimmer oder Krankenzimmer oder wie auch immer. Da, wir beginnen hier dem kranken Ned, der bösen Cersei und dem überforderten Robert.
Ja.
Und dann habe ich mein letzter, und da gibt's halt irgendeinen Konflikt und ich habe dann erst überlegt, oh Gott, worum ging's denn? Aber ich habe nach einer Weile mitbekommen, es ging ja darum, dass Kat Tyrion entführt hat und Cersei sozusagen wahrscheinlich darauf bestanden hat, dass sie jetzt da mal hingehen und Ned zwingen, den freizulassen.
Ja.
Und nachdem Cersei auf ihre bekannt charmante Art und Weise Robert fragt, ob er nicht die Kleider tragen sollte in dieser Beziehung, kriegt sie mal schön ordentlich eine gewischt von ihm.
Ja, und das ist allerdings sein Todesurteil. Ja. Meiner Meinung nach ist das der entscheidende Punkt, wo sie sagt, jetzt reicht's. Also das hat sich so aufgebaut, so ganz viele Kleinigkeiten über die ersten 6 Folgen und ich glaube, das ist so der Punkt, wo sie sagt, okay, jetzt reicht's.
Was mich überrascht, und das ist natürlich eine traurige Sache, aber ich dachte, das wäre sozusagen, also für mich war jetzt überraschend, dass das offensichtlich das erste Mal war. Weißt du? Also weil die Geschichte von den beiden ist so viel Hass und Alkohol und gegenseitiges Fertigmachen, das hat mich jetzt überrascht, dass er da ihr offensichtlich das erste Mal eine mitgegeben hat.
Nee, das überrascht mich nicht. Weil ich glaube, also Robert macht jetzt nicht auf mich den Eindruck, als dass er irgendwie regelmäßig die Hand gegen Frauen erhebt oder seine Frau.
Nee, aber so, also weil Cersei ist ja unglaublich. Weil sie so, wer weiß. Vielleicht,
also du meinst, sie hätte auch früher schon mal eine verdient
gehabt. Vielleicht war es sozusagen das Problem für sie, dass er das vor Ned gemacht hat oder so.
Ja.
Wer weiß. Auf jeden Fall haut sie dann ab.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass Ned echt fies aussieht. Das haben sie echt ganz gut gemacht mit diesem Schweiß. Und er hat auch so ein leichtes Zittern.
Ja, und er sieht auch, also ich finde auch seine Hautfarbe ist so blassgrün.
Mehr so grau, ja.
Ja.
Also da vielleicht nochmal eine Tetanusspritze. und da sagt halt Ned im Prinzip auch zu Robert, du, die können doch nicht einfach rumziehen und machen, was sie wollen. Du musst doch hier mal irgendwie, du musst eigentlich hinter Jamie her, der mich angegriffen hat, und den zurückschleifen und dann muss er irgendwie vor Gericht. Und an dem Punkt sagt Robert halt, hätte, würde, könnte, aber ich habe mir 2,75 Euro von den Lannisters geliehen und deswegen müssen wir hier alle mal den Ball flach halten, weil ansonsten muss ich nächste Woche Brot und Wasser essen.
Ja. Und übrigens, ich gehe jetzt auf die Jagd. Mir reicht's.
Genau. Ich hab die Schnauze voll, wie so ein richtiger König, wenn es eine Krise gibt.
Ja, als hätte er sonst nichts zu tun, geht er erstmal auf die Jagd. Also, auch was für eine Jagd, ey. Als, ist das gleich die nächste Szene, wie sie auf der Jagd sind eigentlich? Die hatte ich nämlich voll vergessen, dass es die überhaupt gab.
Nee, nicht.
Ah, okay, da dann später.
Aber was ich so lustig fand, ist so ein klassischer, ich sag mal so, für die erfahrenen Serien- und Filmgucker ist ja im Prinzip der Satz, darüber reden wir nach meiner Rückkehr von der Jagd, wissen wir, in dem Moment weiß man ja, stirbt.
Ja.
Weil nichts, was nach irgendeiner Rückkehr besprochen wird, sollen wird, wird jemals besprochen.
Ja, das hatten wir ja auch hier schon ein paar Mal, diese
alte Serienregel.
Ja, dieses aufmunternde Zunicken zwischen Bran und Ned, als Ned abhaut, dann irgendwie dieses Gespräch zwischen John und Ned.
Ja.
Wir reden, darüber reden wir nach meiner Rückkehr.
Ja, dann hau mal rein. Ich möchte einiges, also. Und dann habe ich mich gefragt, weil er hat ihm ja dann die Hand hingeworfen, ne, ist jetzt wieder die Hand. Und und hat dann gesagt, und schickt den Raben, und er hat so leicht genickt. Hat er den Raben eigentlich geschickt? Also ich meine, auf der
Ebene
sind ja ganz andere Sachen dann passiert. Also er sollte ja Catelyn einen Rahmen schicken, dass sie Tyrion freilassen soll. Dass das alles nicht mehr nötig war, weil der so von selber. Aber ich frage mich, ob er den geschickt hat. Warum auch immer ich mich das frage.
Das stimmt aber.
Egal. Vielleicht kommt es sogar in irgendeiner Folge noch, dass sie den Rahmen kriegt und dann sagt, naja, nun. Das kam jetzt 2,5 Stunden zu spät. Da können wir auch schon weiter zur nächsten gehen, wenn du da nichts mehr zu hast.
Nee, das ist ja, nö. Also ich habe mich ja schon darüber aufgeregt, dass Robert einfach zur Jagd geht, anstatt sich mal um...
Ja, der ist halt so überfordert, ne, von allem. Von seiner Frau, glaube, von diesem Zwiespalt.
Ja, und ich glaube auch, dass er die Tragweite der ganzen Sachen, ich meine, niemand erkennt die da schon, ja. Aber ich glaube, er ist meilenweit davon entfernt, irgendwie zu checken, was das alles bedeuten könnte.
Aber er erzählt auch was ganz Interessantes in so einem Nebensatz, dass er seine Brüder nie geliebt hat.
Ja.
Fand ich auch ganz interessant, weil das Erklärt ja so insgesamt ein bisschen die Stimmung zwischen den drei Brüdern. Das war ja da keiner. Also da braucht er kein schlechtes Gewissen haben. In der nächsten Szene hängt Danny mit ihren Eiern ab. Ist auch nur eine kurze Szene.
Ach ja, wo sie die sich auch die Hände nicht verbrennt, ne?
Genau, wo sie sozusagen erkennt, oh, kick mal hier.
Hinten ja, und es scheint
ist ja
auch
gar nicht schlimm.
Nee, und ich glaube, es scheint auch irgendwas in ihr drin, also es ist so wie so ein vererbtes genetisches Wissen, weißt du?
Ja.
Dass irgendwas mit den Eiern und Wärme ist. So. Also dass da irgendwie, dass das irgendwie zusammengehört.
Na, sie hat es ja schon öfter auch gespürt, also in den Büchern kommt es auch raus, weil sie ja immer so in so brühheißem Wasser auch baden war, ganz am Anfang noch in Pentos. Und die Kammermäuschen sich da immer schon gewundert haben. Nein, das ist zu heiß. Und sie ist da immer einfach rein. Also
ja, aber auch, dass sie halt, dass die Eier halt irgendwie nicht, dass sie nicht einfach, ich meine, ne, sie, ohne dass irgendjemand mit ihr darüber spricht, packt sie halt ins Feuer, diese versteinerten Eier.
Irgendwas ist da, das spürt sie.
Yes.
Nächste Szene habe ich hier Rabi und Bran, damit meine ich wohl den Raben. Ich nenne den Rabi. Aber nur ganz kurz, wieder hier diese Traumgeschichte, dann wacht er auf und Hodor steht mit seinem Sattel da.
Ja.
Und ich fand es dann so lustig, weil die nächste Szene ist...
da sieht Hodor übrigens echt scheiße aus.
Ja, das stimmt. Theon und Rob quatschen irgendwie super serious, wir müssen und wir müssen nicht. Und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit Brian, aber so super übertrieben, einfach die ganze Zeit, wie so ein besoffenes Mädel auf so einem Electric Bull oder so. Das fand ich ununterbrochene Party, das fand ich so lustig.
Ja,
das ist auch mit das letzte Mal, dass sich überhaupt irgendwer freut da.
Ja, ja, aber auch wie ernst die beiden, also Theon und Rob, irgendwie darüber reden, jetzt in den Krieg zu ziehen und du musst das machen und sie haben unsere Männer getötet und so, als ich meine, die haben vor kurzem noch auf dem Hof rumgetollt und
ich frage mich ja, warum Theon das so wichtig ist.
Ach naja, Theon will sich immer wichtig machen.
Naja, aber der ist immer
ich glaube,
so
er hat
am krassen Aufwiegeln und Pushen.
Wie bitte?
Der ist immer so am Aufwiegeln und Pushen irgendwie. Ah, das
naja,
ist wahrscheinlich in seiner
weil
Natur.
Weil der halt total Testosteron gesteuert ist und irgendwie denkt, Kämpfen ist geil. Der hat halt auch noch keine Erfahrung gemacht, dass Kämpfen nicht geil ist.
Ja.
Weißt du? Ja. Also es ist halt irgendwie, der ist halt so dieser klassische, wie so ein Footballspieler heutzutage an der Highschool, weißt du? So.
Ja, der immer so aufgeregt, ja.
Ja.
Und da geht es los, also zum ersten Mal in den beiden Folgen ist mir das sehr intensiv aufgefallen, also die wir nächste Woche noch besprechen, dass so nach und nach, und ist mir früher beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen, aber jetzt ganz krass, weil ich ja weiß, was passiert, wie Theon immer so mit kleinen Kommentaren so gedisst wird und ihm so mit kleinen Kommentaren, der immer so zurechtgewiesen wird, dass er nicht dieser Familie angehört und was seine Position hier ist.
Ja.
Und das häuft sich echt an, also so, dass das so vorbereitet wird, dass er die da betrügt sozusagen.
Naja, das ist wieder auch nicht besonders clever von den Starks als solche, also...
Nee, überhaupt nicht, weil hier kommt nämlich die Szene, wo Bran überfallen wird, wo wir Osha kennenlernen und am Ende rettet ja Theon ihm das Leben, muss man ja mal so sagen. Und fragt dann sogar noch, hey, geht's dir gut, alles in Ordnung, Mensch, und du wirst jetzt auch langsam ein richtiger Mann und hast also eigentlich alles zwar okay, ne? Und Rob super sauer und was denkst du eigentlich, wer du bist und du hast überhaupt nicht und so, weil der halt irgendwie fand, dass das eine Gefahrensituation war, aber ich fand, die Gefahr war durchaus größer ohne Theon.
Ja.
Und macht ihn da so fertig und sagt ihm auch nochmal so ins Gesicht, dass er nicht zu dieser Familie gehört und deswegen überhaupt kein Recht hat, irgendwie so eine Entscheidung zu treffen. Und ich dachte so, hä, was für eine Entscheidung, Brandes Leben zu retten? Diese Entscheidung darf er nicht treffen? Und danach nennt sie ihn, das fand ich so ein bisschen, das ist wieder
ja, fand ich auch total unmöglich von Rob. Also ich bin eh kein großer Rob-Fan, deswegen kann ich irgendwie...
Rob ist wirklich sein Vater.
Ja, aber auch...
Ein buntes Potpourri aus schlauen Entscheidungen.
Ja, der ist aber nicht keine gute Version von seinem Vater irgendwie. Der ist halt dazu irgendwie arrogant.
Ja, der ist halt 16, ne?
Ja, aber also da kommen halt so schwierige, also er ist halt dazu erzogen, irgendwie edelmütig und gut zu sein, bla bla. Aber der ist halt arrogant und total überheblich. Ist das dasselbe?
Er ist halt
eigentlich arrogant und überheblich.
Nö,
ja,
keine Ahnung.
In seiner Funktion, er hält sich halt auch für viel größer und stärker und besser, als er ist. Also das ist alles nicht so, ich kann auch immer nicht so richtig verstehen, wenn wenn Leute so uneingeschränkte Stark-Fans sind, weil ich habe eigentlich, ich weiß, aber ich kann das immer nicht so ganz verstehen.
Aber ich bin größerer
Littlefinger-Fan,
aber das können wir noch weniger verstehen.
Ja, aber obwohl, ne, Littlefinger ist halt schlau und gewitzt und wird hoffentlich auch bis zum Ende dabei bleiben, weil halt einfach
naja,
zu
ich bin halt
ist,
auch Stark-Fan wegen so Jon Snow und Arya und Sansa und so, ne?
Ja, aber Jon Snow
und die,
ist halt
und die Wölfe.
Eine Sondere. Ja.
Ja.
Und Arya ist auch cool und so, aber und ich finde auch Sansa cool, aber es ist halt irgendwie.
Ich finde es aber relativ alternativlos, ehrlich gesagt. Wessen
naja,
Familie.
Wir können ja nochmal, wenn die Tyrells auftauchen, gerne nochmal über die Tyrells reden.
Naja, aber die haben auch einige. Naja, gut. genau. Also
weiter.
Hier habe ich geschrieben, nicht so schlau. Dann ist die nächste Szene auch wieder sehr kurz, nur Tyrion wacht auf, während er an der Kante liegt.
Oh, total
gruselig. Und ich weiß ja, dass das so ein bisschen abschüssig ist, aber das habe ich auch schon in Büchern überlegt. Wenn ich mich quasi so hinlege, dass ich nicht.
Ja, warum legt er sich nicht mit den Füßen?
Genau, weil ich roll ja also, nachts auch nicht irgendwie, dass ich plötzlich quer liege. Also wer schläft? Ja.
Jetzt das ist nicht sehr schlau.
Überhaupt rollen mache ich wirklich wenig im Schlaf. Also.
Ja. Also ich verstehe auch wirklich nicht, dass er sich nicht einfach längs hingelegt hat und dann ist gut.
Aber es sieht schon gut aus, also muss man ja mal sagen, ne? Die sehen schon echt beängstigend aus. Naja, und dann ruft er halt diesen Typen und versucht ihn das erste Mal zu bestechen, wo das ja noch nicht klappt. Aber es ist nur eine kurze Szene.
Ja.
Die nächste Szene ist auch, ich sag mal, eine der 500 Millionen Schlüsselszenen.
Okay.
Wir hören zum ersten Mal Not Today von Arya und Syrio.
So eine tolle Szene.
Genau.
Ich finde sowieso alle Szenen mit Arya und Syrio, das habe ich ja schon mal gesagt, ich finde die super.
Ach, der ist auch
die
so
haben
süß.
So eine schöne.
So einer der wenigen schlauen und warmherzigen Menschen. Gibt's wirklich nicht viele da.
Ja, und die haben so eine schöne Dynamik zusammen, finde ich. Und dadurch, dass er auch nicht wirklich viel größer ist als sie.
Nee, das stimmt. Ist auch eigentlich schade. Sie
super zusammen aus.
Ich meine, von dem können wir uns ja wahrscheinlich verabschieden. Der wird ja wohl nicht wiederkommen, auch wenn es ja wahrscheinlich
noch. Ich
habe
immer noch so die Hoffnung.
Aber das ist halt, den hätten sie wegen mir auch ausbauen können. Also so, ne, dass die sich irgendwie wieder treffen oder so. Das hätte ich mich gefreut.
Ja, dass er und Jaqen H'ghar eine Person sind, hätte ich halt so gerne gehabt.
Ja. Genau, und das ist aber auch nur eine sehr relativ kurze Szene, also im Prinzip ist die Moral aus der Szene, dass auch wenn sie schlecht drauf ist, weil ihr Vater halt verletzt ist und irgendwie ihre Mutter und so weiter alles ein bisschen blöd ist, dass sie trotzdem trainieren muss, weil gerade in so Situationen muss sie dann gut funktionieren.
Wichtige Lektion.
Nächste Szene, auch sehr ikonisch, Dani ist das Herz.
Oh Gott, ja.
Da muss ich
so
weggucken
toll
übrigens.
Gemacht. Ja, ich kann das auch
weil
nicht.
Weil wie sie so wirkt, das macht mich fertig.
Ja, genau. Es ist wirklich... Ich finde das super gut gemacht. Ich finde die ganze Szene, die hat so viel Drive irgendwie auch mit dieser rumfahrenden Kamera und so.
Ja.
Das ist halt so sehr, sehr viel Bewegung und mit der Musik und dann immer wieder so diese Fahrten von der Kamera. Das hat halt so wirklich sowas total, sowas Trance-mäßiges.
Ja.
Weißt du?
Es ist ein bisschen die ultimative Dschungelprüfung. Also kommt mir das immer vor, weil dieses, dass ich im Fernsehen jemanden sehe, der so schlucken muss, weil er nicht weiß, ob er es runterkriegt oder auskotzt, sehe ich genau in zwei Serien. Die eine ist Ich bin ein Star und mich hier raus und die andere ist Game of Thrones. Das ist so, da hatte ich sofort so und ich habe vor allen Dingen diese Dschungelgeschichte auch erst einmal in meinem Leben geguckt, also letzten Januar ist es immer, ne?
Ja, Januar, Februar irgendwie so.
Genau, da war ja meine erste Runde. Also aber ich hatte sofort eine leichte Erinnerung. Und
was ich total schön finde, ist zu sehen, wie Dani und Khal Drogo sich da irgendwie gegenseitig so mit ihren Blicken irgendwie, also
wie er
sie halt auch, und wie er halt auch sie quasi ermutigt und sie die ganze Zeit so Blickkontakt halten und irgendwie das hat sowas sehr, sehr Intimes, finde ich.
Total.
Da sieht man so richtig, dass die wirklich inzwischen verliebt ineinander sind.
Und das, man sieht aber auch, dass er ein bisschen Schiss hat am Anfang, dass sie es nicht hinkriegt. So. Ja. Und dann ist auch Viserys, habe ich hier zu stehen, Viserys am Supporten, wie immer. Weil sein erster Satz ist, das behält die doch nie unten. Und dann aber,
Dankeschön,
wenn er merkt,
Schatz,
dass alle sie so anfeuern, sieht man halt auch, dass er richtig Schiss kriegt, weil er plötzlich checkt, warte mal. Moment, seit wann ist sie denn hier die Hauptperson? Also in dem Moment habe ich das Gefühl, fällt ihm das so richtig auf, weil er null im Fokus ist und sie halt so krass und dann am Ende so alle so chill-leading-mäßig so ausrasten.
Ja, es ist überhaupt nicht so seine Folge.
Nee, irgendwie. Insgesamt.
Läuft
also ich sag
so
mal unterm Strich, es hat so Höhen und Tiefen für ihn. Und dann ist auch die nächste Szene schon, wie er in ihrem Zelt ist und sozusagen einen auf Missionsabbruch macht, aber eben mit ihren Eiern los will.
Naja, weil die sich gut verkaufen lassen und er damit genau. einfach sein Ding machen will.
Plan
B. Sie doch da mit ihren Reiterhoschis und...
Ja, er hat halt festgestellt, dass sein Plan, dass er von dem Khal Drogo die Armee kriegt, so offensichtlich niemanden mehr interessiert. Ja. Und deswegen will er zu Plan B übergehen, aber Jorah Mormont kommt ins Zelt und bietet ihm an, direkt sich eine Schelle einzufangen oder die Eier einfach fallen zu lassen, was er dann auch macht. Aber das Krasse ist, was ich so krass fand in der Szene, wie er Jorah Mormont argumentiert, also quasi so leidenschaftlich auch sagt, Leute, ich bin doch hier der echte König. Was ist denn, habt ihr sie noch alle? Ich muss da rüber und muss den Thron wieder kriegen. Und offensichtlich versteht ihr das eigentlich. Also der ist so verblendet, der glaubt das ja so sehr, dass er einem auch so leid tut, wenn man denkt, Viserys, Mäuschen, der Zug ist abgefahren.
Und da kommt auch so ein bisschen durch, glaube ich, in der Szene, was so seine Motivation ist, wo er herkommt, warum er so ist, wie er ist, weil er halt die ganze Zeit, seit er 5 Jahre, also er sagt es ja auch, seit er 5 Jahre alt ist, ist es seine Aufgabe, quasi die Familie zu rächen und sich den Thron wieder an sich zu reißen. So.
Ja. Ja.
Und das ist halt eine Riesenlast für einen 5-Jährigen. Das hat den halt von Anfang an, die Schrecken, die er erlebt hat, seine ganze Familie tot, nur noch er und seine Schwester, das hat den halt total verdorben. Das ist so schön, ich finde das so schön erklärt, dass er halt wahrscheinlich ja nicht immer so war oder dass er nicht so auf die Welt gekommen ist, so verblendet und irre, sondern, also ich meine, gut, vielleicht liegt das auch ein bisschen in der Familie, aber er ist jetzt halt,
ja, und dann haben wahrscheinlich auch diese Leute, bei denen er dann untergekommen ist, die sind ja eine Zeit lang, sind die ja rumgereist und wurden von den adligen Häusern von Essos aufgenommen. Und irgendwann, als sich aber irgendwie rausgestellt hat, mit den beiden, ja, weiß ich auch nicht, demnächst geht da keiner mehr rüber und holt sich das zurück, haben die ja so immer weniger aufgenommen, nur noch der eine, wo die zum Schluss waren. Das war der Einzige, deswegen wurden die ja schon, der Bettlerkönig wurde er genannt, der Bettelkönig.
Ja.
Und, aber von denen wurde, also gerade hier dieser Sirio hat, nicht Sirio, wie heißt
Illyrio.
Ja, Illyrio. Der hat dem ja auch immer das so bestätigt, ne, ja, und eure Hoheit und so. Und da wird man ja auch irgendwie, das ist ja, weil ich auch glaube, dass das größte Problem ist von irgendwelchen Kinderprominenten, weil alle Prominenten kriegen ja nur Zucker in den Arsch geblasen den ganzen Tag. Oder alle, was weiß ich, irgendwie. Ich habe das ja sogar damals beim Konzertbooking bei relativ kleinen Künstlern so mitbekommen, dass die sind umgeben von so einer Entourage aus Plattenfirma, Management, Marketing, Booking, so Agentur, die den ganze Zeit sagen, wie geil die sind und alles Negative von denen fernhalten und denken, sie tun denen damit einen Gefallen. Aber irgendwann glaubt man das halt. Und wenn du halt klein bist, kannst du das ja nicht...
Nee. Und wenn du es halt auch nicht anders
mitkriegst. Deswegen nehmen wir heute diese Sendung auf, weil ich diese Moral predigt gerne lesen
würde. Sehr gut. Weiter?
Ja, also Viserys ist dann vermeintlich erstmal weg. So. Nächste Szene, Tyrion brüllt die ganze Zeit Mord, was ich sehr lustig finde, weil auf Englisch fällt es natürlich nicht so auf. So heißt halt dieser Typ, der hat seinen Zellenwächter, aber laut Mord rufen heißt er für uns Deutsche nun Obacht.
Mord. Ja. Du beschäftigst dich nachhaltig, ne? Das hast du letzte Folge schon gesagt.
Es gibt einige Sachen, die mich hier nachhaltig beschäftigen, glaube ich. Hier beschäftige ich mich in der Szene aber nachhaltig, warum Tyrion Gefangener ist, ihm alles abgenommen wurde, außer seine unfassbar schweren und teuren Ringe. Aber nur eine Kleinigkeit. Hier schafft er es jetzt, den Typen zu überreden, dass er mit Geld sozusagen... ihm, also für Geld, gegen Geld, eine Nachricht an die Königin überbringt, dass er Tyrion seine ganzen Sünden eingestehen will.
Ja.
Und dann steht er eben in der Eyrie da vor allen und fängt halt an, seine Sünden zu gestehen ab Alter 5 oder so.
Ja.
Also verarscht die im Prinzip.
Super, super Szene übrigens hier, er fängt auch an, da einen Witz zu erzählen, ne? Den er dann abbricht.
Und Robin und will wissen, wie er weitergeht, ne?
Ja. Und keiner weiß, glaube ich, wie der weitergeht. Also es gibt sogar Reddit-Threads, die da drüber gehen, wie dieser Witz nun eigentlich ausgeht, weil er das dann in der späteren Staffel auch nochmal macht.
Ah ja.
Und wieder versucht, diesen Witz zu erzählen und wieder unterbrochen wird.
Ach, lustig.
Und wir bis, also das ist jetzt echt so ein Running Gag, dass Tyrion immer anfängt, diesen Witz zu erzählen und nie zu Ende bringt, offensichtlich.
Das ist cool, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Aber was ich auch sehr lustig finde, ist, dass er verschiedene Formulierungen findet für sich einen runterholen.
Ja.
Und meine Lieblingsformulierung war, ich ließ den Glatzkopf weinen. Möchte ich einfach nur nochmal festhalten. Ja, und im Prinzip verarscht er die halt, indem er denen vermeintlich jede Sünde seit seiner Kindheit erzählt oder anfängt. Und im Buch, also in der Serie sieht es ja so aus, als wäre das sein Plan. Und im Buch wird es aber so dargestellt, dass er einfach, also selber, also da sieht man, hört man, liest man es aus seiner Perspektive. Jetzt bin ich wirklich jedes Verb durchgegangen vorher. und er bereut es sofort total. Also das war eigentlich nicht sein Plan. Er wollte eigentlich tatsächlich um Verzeihung bitten oder irgendwie um was weiß ich irgendwas.
Und dann wird seine vorlaute Schnute geht da mit ihm durch.
Genau. Und er bereut es instant, dass er das gemacht hat. Er kann einfach nicht an sich halten. Naja, und da jetzt lernen wir noch, also Bronn haben wir ja schon so ein bisschen kennengelernt, aber der springt jetzt für ihn ein und wir lernen die Moondor kennen.
Ja.
Die ja auch im Buch an der Wand ist und nicht im Boden.
Echt? Ich finde aber im Brunnen viel creepiger. Ach, creepiger.
Ist viel geiler so, auf jeden Fall. Ja. Im Buch ist es einfach eine Tür wie eine andere, nur dass sie halt nach draußen führt.
Ja, aber so. Und auch wieder finde ich, dass der Junge, der Robin spielt, der ist unfassbar gut ist.
Finde ich auch.
Also
so creepy.
Ja. Und der hat so ein Talent für irgendwie das richtige Gesicht zu machen. Ja. Also so das richtige Maß an Kindlichkeit und totaler Creepiness, weil er halt auch Macht hat eigentlich. Mhm. Schon sehr geil.
Und man sieht auch Cat die ganze Zeit an, Catelyn Stark, dass sie das alles hier gar nicht gut findet, wie das läuft. Und
ja,
dass sie
ist sich
auch
inzwischen
hat.
Gar nicht mehr sicher. Genau. Ja. Man sieht ihr so richtig an, dass sie eigentlich nicht mehr davon überzeugt ist, dass Tyrion was damit zu tun hat und kann es aber jetzt nun auch nicht mehr verhindern.
Ja. Tja, Cat. Vorher denken. Aber noch nie eine Stark-Stärke gewesen. Nächste Szene ist, jetzt kommt nämlich die, von der ich auch vergessen hatte, dass sie existiert. Kurz halt der Anfang dieser Jagdszene und ich habe auch total vergessen, dass es überhaupt mal eine Szene gab, in der Robert und Renly quatschen.
Ja, ich war auch super irritiert über diese Szene. Erstmal, was ist denn das für eine Jagdgemeinschaft? Irgendwie 4 Leute.
Ja.
Unser Hausbarista, Renly, der König und Lancel.
Baby Lancel.
Ja. Was ist denn das für eine Jagdtruppe? Also ich meine,
also wir hoffen
ist doch
einfach mal, dass
Jagd.
In einem Abstand hinter ihnen noch viel mehr Männer dabei waren. Oder vor
das
oder so. Und dass sie sich irgendwie, keine Ahnung, ich fand's auch komisch, aber...
Ja, und die laufen im Prinzip, spazieren die nur durch den Wald. Das ist doch keine Jagd.
Ja, und vor allen Dingen auch so, es ist auch so komisch dargestellt, so die Sonne scheint, es ist Tag und es ist ein bisschen auf Dufte irgendwie.
Ja. Und man sieht aber dann hier, also zwei Sachen, die ich total krass fand. A, dass Renly sich mit Robert anlegt und zwar nicht zu knapp. Ja. Also da fliegen richtig die Fetzen. War ich super überrascht. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Total vergessen.
Dass der auch dass er wirklich auch eine Agenda hat. Also sagt so, hier, das ist, so ist man kein König und so hat das, weißt du, so mehr oder weniger sein, ich wäre so viel besser, da schon mal
platziert.
Auch mal seinem Bruder erklärt.
Ja.
Und man sieht halt auch, dass Lancel ihm immer, dem König immer wieder Wein gibt, obwohl, ich meine, der arme Lancel dafür wahrscheinlich nicht viel kann, wenn es ein anderer gewesen wäre. Der König hätte einfach so viel gesoffen.
Also auch ich hätte in Lancels Kammer nachts kommen können. Ohne dass er mich hier gesehen hätte, ihm was befehlen können, er hätte es sofort gemacht. Baby Lancel hat alles sofort gemacht.
Naja,
weil
vor allem
Baby
das, was
seine... hatte Angst vor jedem.
Ja, und aber auch vor allem das, was seine Tante sagt. Ist die Tante, ne? Cersei ist die Tante. Nee, die.
Doch, ich glaube ja.
Nee, Tante kann aber nicht sein.
Nee, Cousin, Cousine
sein Onkel...
sind die, glaube ich, oder?
Ja, genau. Cousin, ja. Cousin. Ja. Auf jeden Fall, was die zu ihm sagt, das macht er ja sowieso, weil der ist ja hörig.
Naja, also. Und aber auch Angst. Aber das ist auch tatsächlich mir nie aufgefallen, dass er da jetzt ihm besonders viel zu trinken eingießt, weil der trinkt ja eh immer so viel.
Also, ja, aber ich glaube, dass es schon Lancels Auftrag war.
Ja, nee, absolut.
Dafür,
das ist ja auch,
zu sorgen,
das
dass
wissen wir ja
viel
mittlerweile auch. Ja. Aber trotzdem ist es jetzt nicht übertrieben, also nicht mehr als sonst, dass er da trinkt.
Nee, das hätte auch, also vor allem hätte es auch jeder andere Knappe gemacht.
Es war halt nur, also wissen wir ja, dass es stärkerer Wein war. Das haben wir ja später erfahren.
Ah. Das habe ich auch schon wieder vergessen.
Naja, das weiß ich noch irgendwie, weil ich glaube aus dem Buch gerade oder so.
Ja.
Aber das kommt auch später in der Serie nochmal, dass die das sozusagen rausfinden, dass das stärkerer Wein war als sonst irgendein Starkwein. Aber es ist auch eine kurze Szene. Also die streiten sich sozusagen kurz. Randy geigt seinem älteren Bruder mal die Meinung, dass so wie er hier König ist, dass da könnte man nochmal dran drehen an so 2 bis 4 Regeln. Und einfach mal gucken. So. Und dann ist Robert wie immer am Rot werden, wobei wir mittlerweile nicht mehr wissen, ob das Wut, besoffen sein oder einfach seine normale Hautfarbe ist. Von daher alles wie immer. Nächste Szene, Ned auf dem Thron, weil als Robert gesagt hat, pass auf, ich geh mal jagen. Du bist zwar richtig kacke krank, aber geh mal auf den Thron und regel hier alles für mich. Und da ist so lustig, dass einer der, also da geht's jetzt darum, dass irgendwelche, ist sozusagen Audienz beim König, ne? So heißt das, nennt man das. Dass die Leute kommen und ihr Leid vortragen und dann kann der König irgendwie entscheiden.
Das ist ja auch nicht nur beim König so, ist ja bei den anderen Häusern auch so. Also die.
Stimmt, immer der Lord.
Ja.
Und da finde ich es so lustig, weil der Typ sagt Eure Majestät und dann sagt ja hier der verschlafene Majester, wie heißt er?
Paisel,
das ist nicht Eure Majestät ist Jagen. Und da sagt er, als er ihn das nächste Mal anspricht, Eure Hand. Das fand ich sehr lustig. Und Littlefinger nennt ihn immer My Lord Hand. Nee, er sagt sogar My Lord Hand. Das fand ich sehr lustig. My Lord Hand. Eure Hand.
Aber ich frage mich immer, so eine Situation muss doch schon mal gegeben haben. Da gibt es doch ein Protokoll dafür, wie man die Hand des Königs richtig anspricht, oder? Ja. Kann mir ja keiner erzählen, dass die das sich alle in dem Moment ausdenken.
Ja, nee, aber es ist wahrscheinlich
trotzdem
nicht
lustig.
Ja, aber schön, dass es für uns nochmal nachgestellt haben. Und im Prinzip ist die Szene, ist so eine von diesen Szenen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ich beim ersten oder vielleicht sogar zweiten Mal gucken von Game of Thrones, habe ich diese, keine Ahnung, wer die alle sind und was das bedeutet, was
und worüber die reden auch und so. Also, ich kann mich leider auch nicht mehr erinnern, was das noch für Konsequenzen hat, aber er erklärt ja quasi Sir Gregor den Berg für vogelfrei.
Genau.
Weil er nimmt ihm alle Titel, all sein Besitz, alles und ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was das für... Entrittert ihn. Ob das... Entschuldigung.
Mach ruhig weiter. Entrittert.
Entrittert ihn. Und ich weiß halt nicht mehr, wie sich das auflöst, weil er ist ja, Sir Gregor ist ja irgendwann wieder am Hof. Also das heißt, muss ja irgendjemand wieder rückgängig, vermutlich Cersei.
Na, aber die Konsequenz ist auch direkt am Anfang der 7. Folge, wo Tyrion das als persönlichen Affront entgegennimmt, dass das passiert ist, dass er das gemacht hat.
Ja, nee, ich meinte für Sir Gregor. Ach also, so. Ich meinte tatsächlich, verstehe. Ich habe total vergessen, wie sich die Geschichte vom Berg weiterentwickelt, außer dass er irgendwann wieder da ist, aber.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Wir werden das für euch im Auge behalten.
Korrekt. So viele Sachen, die wir noch im Auge behalten müssen.
Und dann ist ja im Prinzip, erster Auftritt Beric Dondarrion, den ich auch früher, also in der Szene, nicht bemerkt habe, nie.
Was?
Und du auch
der
jetzt
war
diesmal
da?
Nicht?
Nee.
Ned beauftragt Beric Dondarrion mit seinen Leuten loszuziehen und den Mountain.
Ah, das ist Beric Dondarrion. Sagt er den Namen auch? Nee,
ja,
ne? Der schickt echt?
Ach, sonst hätte ich ihn auch nicht erkannt.
Okay. Ich habe beruhigt erstmal, dass man ihn nicht sofort erkennt.
Ja, und da ist halt in dem Moment, dachte ich, ach, Kike, hier ist der schon aufgetaucht und dann macht's ja auch irgendwie Sinn, weil er ist ja dann los und hat wahrscheinlich diese emotionale Enttäuschung unterwegs erfahren und hat dann hier seine Brotherhood Without Banners gegründet. Das ist sozusagen auf während diesen Auftrags passiert.
Ah, okay. Ja, mit der Brotherhood Without Banners, dann hoffe ich, passiert noch mal was. Also jetzt auch sowieso später noch.
Ja.
Aber auch jetzt zwischendrin, weil deren Geschichte, die waren auf einmal da.
Ja.
So in meinem, weißt du, in meinem Sehgefühl bis hierher, sind die auf einmal aufgetaucht.
Und ich glaube, dass das nicht so ist und dass uns das aber immer
vorher entgangen ist.
Ja, ne? Weil das immer nur so nebenher so erwähnt wurde und weil zum Beispiel auch diese Szene jetzt hier gerade, haben wir früher A nicht verstanden und B nicht, wer die alle sind. Und jetzt checken wir das jetzt zum ersten Mal und ich kann mir vorstellen, dass sie das bestimmt hier und da nochmal so eingestreut haben, wenn die darüber gesprochen haben. Und wir dann aber immer nicht verstanden haben, über wen die da reden oder was da los ist.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich kann mich sogar dunkel daran erinnern, dass irgendwie in Abwesenheit der Brotherhood über die Brotherhood geredet wurde.
Ja.
Erste Regel der Brotherhood.
Genau. Es ist egal, ob du stirbst. Was mir da jetzt auch beim Gucken aufgefallen ist und was mir beim ersten Mal gucken nicht, also, ne, wie immer, jetzt fängt jeder Satz so an. was für eine krasse Riesenrolle in diesem ganzen Konstrukt Littlefinger hat. Dass der eigentlich alles ausgelöst hat. Weil auch in dem Moment beugt er sich immer wieder rüber zu Ned Stark und sagt ihm, ihr müsstet eigentlich das machen, ihr müsstet eigentlich das machen. Es ist nicht okay, dass der Mountain das macht. Und der ist der, der ihn dazu anstachelt und ihm die Idee in den Kopf setzt, den entrittern zu lassen. Weiß nicht, ob es der offizielle Begriff ist, aber...
Ja, ich finde jetzt entrittern ist das Neue.
Entrittern. und das ist der, der die Idee hatte, also der ihm das gesagt hat, der sich immer wieder rüberbeugt und sagt, na, du müsstest eigentlich jetzt das machen und du müsstest eigentlich das machen und so weiter.
Und er und Varys, also Varys auf der anderen Seite halt mit
Ja, aber Varys habe ich aber nicht das Gefühl, also zu dieser ganzen großen Story, die auf Westeros passiert, hat doch, ist doch, Littlefinger hat doch alles losgetreten.
Aber Varys macht das halt in Essos.
Ja, aber das ist halt für uns nicht so wichtig.
Kriegst du noch Luft?
Oder? Ich hatte gerade eine kleine, weil ich das so krass fand in dem Moment, dass sie ja eigentlich, also jetzt mal von der Emotion her, wenn man so drauf guckt, wenn du jetzt, sage ich mal, die 5 oder sogar 10, naja, bei 10 vielleicht schon gerade so, wichtigsten Charaktere in Game of Thrones nennst, ist nicht unbedingt Varys und Littlefinger so ganz oben dabei.
Echt? Also, aber dabei auf jeden Fall. Also, weil die sind beide halt, also das.
Ja, aber die wir so, auf jeden Fall, die wir so krass verfolgen. Weißt du, was ich meine?
Das kommt erst später, glaube ich, tatsächlich, dass man dann so irgendwie so ab der 4. Staffel irgendwie so anfängt, irgendwie mehr darauf zu achten, was die eigentlich machen und wo die überall ihre Finger drin haben. Zu Anfang ist einem das, glaube ich, wirklich gar nicht so klar. Da ist halt irgendwie Littlefinger so ein komischer Typ, der da rumläuft, der irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen aussieht, weil der da nicht, weißt du? Der fällt halt optisch so raus und Varys ja auch. Aber ansonsten ist einem das ja noch gar nicht so richtig bewusst, was die alles machen. War mir ja jetzt auch bis zum wiederholten Gucken gar nicht klar, dass Varys ja richtig seine Finger bei Dani im Spiel, also.
Ja, ja. Ja, ist schon krass.
Eine schöne Formulierung.
Ja. So, jetzt kommt der Kampf von Bronn und dem Typen da auf der Eyrie.
Ja.
Und ich fand's so lustig, dass der gewinnt. Und der andere Ritter da in den Mundorf fällt und Robin sich so oder so freut.
Dem ist es wurscht.
Ja, dem ging's null darum, wer da gewinnt. Hauptsache irgendeiner fällt da durch.
Ich verstehe aber gar nicht, was hat er davon? Er sieht ja auch nicht, wie die aufschlagen. Also ich meine, ne, der fällt da durch und das war's. Also, und ist weg.
Na, ist einfach sein nur für den Kick für den Augenblick.
Ja.
Also, genau, und dann ist Tyrion frei. Und ich glaube, Kat findet das tatsächlich einigermaßen okay.
Ja, ich glaube, weil sie halt, also ich glaube, sie ist froh, dass er nicht gestorben ist, weil sie weiß, dass das Konsequenzen gehabt hätte. Viel größere, die sie halt vorher nicht, die hat sich halt vorher nicht dabei gedacht. Die wollte ja auch sowieso nicht, dass er stirbt, glaube ich. Und ist am Ende halt froh, dass er einfach nur...
Naja, wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie ja auch in der Taverne unentdeckt geblieben. Ich glaube, sie hätte ihn von sich aus auch gar nicht geschnappt, nur weil er sie angesprochen hat.
Ja, das stimmt.
Nächste Szene. Baby Sansa ist zickig zur Septa.
Oh, aber wie, ey?
Ja.
Alter Vater. Auch so richtig so, erzähl mir mal was über dich. Und dann fängt die Septa an, so, weißt du was, interessiert mich gar nicht.
Ja.
So, Alter, ich hätte ja so eine gescheppert.
Sie wollte ihr sogar ihre Haare zeigen. Und da bin ich in dem Moment sogar neugierig geworden.
Ja.
Zeig doch mal dein Haarschätzchen.
Ah, die hat bestimmt so total verrückte, rote kleine Kringellocken oder so, weißt du, so was ganz abgefahren ist.
Untenrum auch?
Maria.
Frieda?
Das ist eine Septa, ich möchte das, glaube ich, nicht wissen.
Okay, erst klar. So, das Lustige ist, ich habe hier zu die war so zickig, ne, und dann habe ich hier zu stehen, was war denn dann nochmal los? Und dann, ach ja, Joffrey.
Ja, sie ist halt echt ein hormongesteuertes Girl. Ja. Wahnsinnig. Aber, und dann, aber ich bin so zwiegespalten, dann kommt ja Joffrey dazu.
Ja.
Und überreicht ihr eine Kette, und ich bin total zwiegespalten, ob das jetzt irgendwie, und er gibt ihr den ersten Kuss und alles, ne, und man ist so, ich fühle halt so voll mit Sansa, weil die ist halt total verknallt, auf der anderen Seite ist halt Joffrey.
Warum ist er denn da plötzlich wieder so nett zu ihr?
Na, ich glaube, der hat den Anpfiff gekriegt von seiner Mutter, dass er das jetzt mit ihr durchziehen muss.
Das war jetzt das letzte Mal, ne? Aber ich bin trotzdem halt überrascht, dass er plötzlich da so nett ist und hat mich auch gefragt, warum.
Naja, der hat einen Anpfiff gekriegt, dass er das jetzt wieder irgendwie hinkriegen muss und wieder nett zu ihr sein muss. Aber er macht es halt wirklich sehr überzeugend.
Ja.
Also er sieht auch auf einmal relativ weich aus und irgendwie...
Und es ist auch überraschend schlau von ihm. Also.
Ja. Und auch, was er alles so sagt, irgendwie.
Nicht total. Okay.
Nee.
Aber also er fällt eh so ein bisschen aus seiner Rolle hier in der Folge, finde ich.
Ja, auf jeden Fall Sansa happy. Joffrey
auch.
Auch.
Tut so.
Naja, ich glaube, der ist nicht happy, aber ja.
Und Septa Mordane konnte uns immer noch nicht ihr Haar zeigen. Auch das werden wir für euch weiterverfolgen. In der nächsten Folge, Ross und Theon. Ross macht sich auf nach King's Landing aus dem Norden, also die Lieblingsprostituierte von Theon.
Ich war gerade echt kurz irritiert, als du gesagt hast, Ross und Theon, habe ich mir zuerst einen großen, schlanken, dunkelhaarigen Mann vorgestellt, der mit Theon redet.
Aus Friends, oder was?
Ja, bis ich irgendwie gerade gecheckt. Ach nee.
Ross und Theon sind so ein bisschen die Ross und Rachel von Westeros. Nur in ganz schlimm. We were on a break. Theon ist ein bisschen verliebt, glaube ich. Weil er guckt ganz ist traurig, als sie fährt. Ja. Und wirft ihr nochmal eine Münze zu und wir alle dürfen nochmal ihre Schambehaarung sehen.
Ja.
Super lieb von ihm. Und dann reitet sie weg auf einem Wagen, wo verdorbenes, plattgetretenes Gemüse drauf liegt. Bin mal interessiert, wer das noch, aber gut. Ned ärgert die Kinder? Ach so, ja. Er sagt Arya und Sansa, dass sie ihre Sachen packen sollen. Es geht zurück nach Winterfell. Beide reagieren 1A darauf. Wie erwartet. Überhaupt kein Problem. Klar, Papa. Wir suchen,
alles, was
wir
du
essen
sagst.
Mal schnell auf, gehen noch Hände waschen und dann packen wir. Ist überhaupt gar kein Ding.
Ja. Ich finde das so, es gibt so zwei schöne Reaktionen von Arya. Also es ist halt auch so super zu sehen, so Arya und Sansa nebeneinander, wie unterschiedlich die sind und wie schlau Arya jetzt schon ist. Wie Sansa sagt dann, ja, ich will aber unbedingt, das ist mir total egal alles, ich will unbedingt Theon heiraten, ne. Und Arya reagiert das erste Mal mit so einem...
Nee, Joffrey, nicht Theon. Was?
Achso, sorry, Joffrey. Oh Gott, oh Gott. reagiert erstmal mit so einem Seven Hells und rollt so geil mit den Augen. Und dann sagt Ned zu Sansa, ich werde dir einen total, einen wohlhabenden, tollen Mann suchen, der wirklich gut zu dir ist, der edelmütig, sonst irgendwas ist. Und sie sagt, ich will keinen guten, edelmütig, ich will Joffrey.
Ja, genau.
Und dann muss Arya echt kichern.
Ja.
Und Ned auch, weil es halt einfach so doof ist.
Ja. Genau.
Mag und die Szene sehr gerne.
Und kurz danach hat Ned dann seinen CSI-Durchbruch.
Ja.
Ja.
Weil Arya was sagt, irgendwie, Sansa sagt irgendwie, er ist ein Löwe. Und Arya sagt dann, nein, er ist ein Baratheon, sein Siegel ist der Reh.
Der Rehstier. Der berühmte Rehstier. Ganzjährige Brumpfzeit. Und Sansa sagt ja auch, wir werden zusammen goldlöckige Kinder machen, oder?
So. Ja, und da scheppert's auf einmal so richtig bei Ned im Kopf.
Ja. Und das ist ja wirklich ein sehr seltener Augenblick in dieser Serie. Das
hat auch lange genug gedauert.
Also, ihm scheppert, ja.
Ja, und dann setzt er sich an das große Buch der Wahrheit.
Ja, und an das große, offensichtlich offizielle Frisurenbuch von Westeros.
Alle werden nicht nur mit ihrem Namen und ihrem, also das Geburtsgewicht interessiert auch keinen, die Größe interessiert keinen.
Gesund, ungesund, drauf geschissen.
Die Haarfarbe zählt.
Das ist das Wichtige.
Und ich finde das so geil. Hast du mal drauf geachtet, wie die Vorfahren von Robert alle mit Namen heißen?
Nee, habe ich nicht.
Oris Baratheon, geht ja noch.
Ja.
Dann Axel Baratheon, gefolgt von Lionel Baratheon. Und Stefan Baratheon.
Ja, immer dieses, wo sich alle mal drüber aufregen, dass George R. Martin so faul ist, dass er aus Kevin Kevan macht, aus Stefan, irgendwie Stefan.
Stefan, ja.
Also das ist irgendwie so.
Aber Axel.
Ja.
Ich find, Axel und Lionel sind eine, also das ist so ein bisschen wie, weißt du, der Axel in Chemnitz, der irgendwie seinem Sohn einen modernen Namen geben wollte, so einen Chantal-Namen, weißt du?
Ja.
Und ihn dann Lionel genannt hat. Und jetzt rennt da in Chemnitz ein Lionel rum. Zwischen den ganzen Dennison und Kevins.
Moniques. So, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Szene angekommen. Drunken Viserys kriegt seine Krone.
Alter Vetter, eine tolle Szene. Aber auch schwer zu gucken, finde ich.
Ja, aber ich habe sie mir zum ersten Mal, glaube ich, richtig intensiv angeguckt, weil, Viserys,
sehr viel.
Ja, Viserys kommt erstmal besoffen ins Zelt rein, wo gefeiert wird, dass Khaleesi das Herz nicht ausgekotzt hat.
Ja.
und hat natürlich ein Schwert und droht so rum. Und ich fand ganz toll, in der Szene ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die ganzen Frauen im Hintergrund zischen und fauchen.
Ja.
Ist mir zum ersten Mal aufgefallen heute.
Okay.
Ja, so, das erstmal dazu. Und dann bedroht er mit dem Schwert an Dannys Bauch im Prinzip ihr Kind.
Ja, sie und ihr Kind. Ja, und er sagt ja auch, das Kind werde ich ihr rausschneiden aus dem Bauch. Ja. Irgendwie.
Aber das Kind kann hier bleiben.
Ja.
Dann finde ich so lustig an der Szene, dass ein ganz tolles ein Stilmittel immer ist, dass du den Geisteszustand des Menschen an seinen Haaren erkennst. Das ist ja echt in so vielen Filmen ist immer so, als wenn man irre wird, ist Haarekämmen kein Ding mehr oder waschen.
Nee, dann rauft man die sich auch so durcheinander, dass die halt
Klamotten, alles läuft noch, aber Haare, dafür ist leider keine Zeit mehr.
Nee.
Haare bedeutet wahnsinnig.
Ja. So ein Idiot, ey. Viserys ist so ein Idiot.
Ja, und dann kriegt er, dann ist irgendwann hat Khal Drogo so langsam auch dann die Schnauze voll.
Ja.
Und sagt ihm, pass auf, Mäuschen, du kriegst jetzt deine Krone.
Ja. Also, und er holt sich aber vorher auch noch das Okay von Daenerys ab, ne? Also, er guckt vorher Daenerys einmal an und sie nickt so ganz unmerklich, dass es okay ist. Also,
genau. Und Jorah sagt dann, guck nicht hin, sie sagt doch, da muss ich jetzt hingucken.
Ja.
Und dann schmilzt Khal Drogo ein bisschen Gold zusammen.
In einem unfassbaren Tempo.
Ja, das ist das am schnell schmelzendste Gold aller Zeiten. und kippt das über Viserys Kopf. Und er stirbt im Prinzip sofort und landet mit einem Klonk, mit dem auch am schnellsten erkaltenen Gold aller Zeiten, weil sein Kopf offensichtlich aus Eis war.
Eis ist, ja.
Und ich frage mich, woran stirbt man da eigentlich in dem Moment?
Naja, das ist dem wird komplett das Gehirn gekocht.
Wahrscheinlich. Ne, ja,
also, das ist so ein Soforthitzschlag. Also, man sieht ja auch so ein bisschen an seinem Gesicht, dass es verbrannt ist.
Ja, ja. Sieht
also
schon
so ganz
fies
rotwellig
aus.
Ja. Ja, total.
Aber es ist ein cooler Effekt, so wie er dann aufkommt und das so klonk macht.
Ja.
Das ist ganz geil. Und damit ist, sozusagen, und das war, mein erster offizieller überraschender Game of Thrones Tod.
Ja, da habe ich auch null mitgerechnet in dem Moment, das stimmt.
Da habe ich zum ersten Mal verstanden, ach so, die Hauptdarsteller werden also jetzt hier auch alle weggekillt, das geht also auch.
Ja, das ist also, es geht also gar nicht darum, wie ich dachte in den ersten 6 Folgen, die Auseinandersetzung zwischen Daenerys und Viserys, wer am Ende quasi auf den Thron steigt.
Genau.
Weißt du?
Genau.
Das erledigt sich schon vorher.
So, ja.
Ja.
Genau, ich dachte auch, naja, der holt sich jetzt irgendwo eine andere Armee und dann begegnen die sich irgendwann mal oder so.
Mhm.
Und vor allen Dingen, ich meine, dafür ist ja Game of Thrones mittlerweile bekannt und es ist ja mittlerweile so langweilig für Game of Thrones Leute sterben zu lassen, dass es das auch nicht mehr wirklich tut. Das ist jetzt, also, dass man jetzt wiederum damit rechnet, dass jemand stirbt und überrascht ist, wenn keiner stirbt. Das ist jetzt das neue Ding. Und aber da war es ja noch so, dass man ja eher Serien kannte, wo die Hauptdarsteller geblieben sind.
Ja, stimmt.
Und nur mal sowas passiert ist wie mit Charlie Sheen oder so. Aber das ist wirklich, also das hat mich echt so überrascht, Moment, wie der ist jetzt tot. Ja. Aber der war doch gerade noch, Moment. Das weiß ich noch, das war echt krass. Das war nicht so krass wie bei Ned, aber es war schon auch krass.
Ja, also mich hat's auch echt sehr, sehr
auch die,
ich sag das jetzt nicht nochmal, dass mich das sehr überrascht hat.
Auch diese Idee, den Charakter so aufzubauen und dann sterben zu lassen, war halt so neu.
Ja, das stimmt. Das macht Game of Thrones auch, finde ich, immer noch total gut. Also, man hat ja immer noch, man hat so ein paar Vermutungen, wie es weitergeht. Mhm. Also, weißt du, wer irgendwie überleben könnte, wer es vielleicht nicht schafft oder so. Aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Mal wirklich ziemlich eiskalt treffen.
Glaube ich auch.
In Zukunft.
Glaube ich auch.
Ja.
Und damit sind wir am Ende der 6. Folge.
Krass. Waren wir aber flott.
Ist halt ein bisschen so eine, naja, ist halt die 6. Folge von 10. Da werden halt jetzt so die letzten Dinge ins Rollen gebracht, so, ne?
Ja.
Um irgendwie zu einem spannenden Staffelende zu kommen und irgendwie diese ganze Ausgangsposition final umzuwerfen.
Ja.
Und einige haben sich selber, wie immer, sehr, sehr schlau verhalten. Nett. Und andere sind tot.
Ja.
Und hast du noch was zu Vivi? Kannst du dich noch erinnern? Hast du eine Einzelemotion zu dieser Folge?
Ich weiß, dass ich die damals total cool fand. Also vor allem wegen Viserys, wegen dem Ende.
Ah, ja.
Dass ich das total beeindruckend fand. Auch die ganze Szene halt so krass fand. Und die halt auch wirklich so voll. Das sind so die Szene mit dem Herz, die ist natürlich irgendwie ikonisch. Aber auch halt die Szene mit Viserys Tod. Weil ich das auch so schlau fand, irgendwie zu sagen, so, ja, du bekommst deine Krone und dann einfach ihm heißes Gold. Also ich fand das alles total geil.
Absolut.
Ich glaube, die hat mich dann richtig gekriegt.
Ja, der Anfang der Folge weiß ich noch, damals habe ich ganz viel nicht verstanden. Über wen reden die da schon wieder im Thronsaal?
Ja, das sowieso. Aber das kann ich wegignorieren.
Ja.
Also.
Ja, konnte ich damals auch, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich bei manchen Szenen immer dachte, was? Ach, naja, wird sie schon aufklären.
Ja, genau. Ich habe das immer irgendwie so für viele Sachen einfach wegignoriert, wenn ich sie nicht verstanden habe.
Ich habe ja auch, ich weiß, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, aber ich bin ja eingestiegen, während, glaube ich, die dritte Staffel lief und habe die erste bis zur dritten also Folge Staffel 1, 2, 3 in 3 oder 4 Wochen gesehen.
Ja, bei mir ging es auch dann relativ schnell, als wir angefangen haben zu gucken, habe ich die auch super fix hintereinander geguckt. Ich glaube, die vierte Staffel dann an einem Tag sogar.
Deswegen
genau,
war das
zwischen Staffel 4 und 5 habe ich angefangen, sehr spät.
Deswegen war das auch für mich nicht so schlimm, dass ich am Anfang nicht so reingekommen, weil das bei mir quasi nach einem Tag war ich dann drin, weil ich das so schnell geguckt habe.
Das stimmt. Das hilft.
Ja. Na gut, dann verabschiede ich mich recht herzlich und bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht bei Osha raten musste, ob sie bei Harry Potter oder Dr. Hoover, weil ich hätte es diesmal gewusst, es ist Harry Potter. Und verabschiede mich bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Keine Ahnung.
Was?
Ja, ich wollte eigentlich gerade was Lustiges sagen, aber mir ist da nichts eingefallen. Wir hören es nächste Woche, wenn es wieder heißt, eure Hand.
Bis dann.